Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 24. März 2025. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Geburtstagswünsche. Ich komme gleich darauf zurück, doch zuerst ein Programmhinweis. Am nächsten Mittwoch, 26. März ab 17 Uhr, startet unser nächster Weltwoche-Daily-Livestream auf diesem Kanal oder aber mit Direkteinwählung auf der Website weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live, L-I-V-E. Dann sind Sie dabei. Schicken Sie uns Ihre Anregungen, Ihre Fragen, Ihre Kritik per Mail an die Adresse fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch, oder aber benutzen Sie das Formular. Das finden Sie bei weltwoche.ch/sprechstunde, weltwoche.ch/sprechstunde. Ich freue mich auf das Gespräch ohne Netz und doppelten Boden live am 26. März ab 17 Uhr auf diesem Kanal. Jetzt aber ein ganz großes Merci vielmal, ein Dankeschön für Ihre zahlreichen Geburtstagsgratulationen, ein riesiges Geschenk, das mir natürlich eine ganz große Freude gemacht hat. Ich bin natürlich noch nicht dazu gekommen, alle einzeln zu verdanken, aber ich arbeite daran, ich klemme mich dahinter. Mit der Familie habe ich den Geburtstag in Rom verbracht, in Italien, und das gibt mir die Gelegenheit, hier wieder einmal ein Loblied auf Italien anzustimmen, das Land der Lebensfreude, die Italiener, da macht ihnen niemand etwas vor, punkto Lebensqualität mit Abstand. Die Nummer eins aller Länder auf diesem Planeten, natürlich auch reich beschenkt durch die Geschichte, durch die Kultur, unglaublich. Und die Stimmung in der römischen Hauptstadt Rom, großartig. Und das ist bemerkenswert, denn vom politischen, vielleicht vom wirtschaftlichen her, hätten ja die Italiener auch viele Gründe, schlecht gelaunt zu sein oder sich zu beklagen. Zwar unter der neuen Regierung Meloni etwas weniger als vorher, aber trotz allem sind ja nicht nur auf Rosen gebettet. Davon merkt man nichts. Die Italianità, das ist der große Zauber, auch und gerade in der Hauptstadt Rom. Dann das, was mich am meisten beeindruckt hat, und das wäre dann gleich das zweite Loblied, das ist der Vatikan. Dieses Monument, dieses Denkmal der abendländischen Zivilisation, dieser Speicher auch großartigster Traditionen und Erinnerungen und Überlieferungen, unglaublich faszinierend. Wir hatten das Privileg, am Samstag nach meinem Geburtstag eine Privatführung im Petersdom zu haben, in einem menschenleeren Petersdom. Meine Damen und Herren, das gibt's ja gar nicht, denn draußen fand eine Messe statt. Tausende von Neapolitanern, die eigens nach Rom gereist waren, haben im Regen, der Papst war nicht zugegen, er hätte dabei sein sollen, aber er ist erst später eingetroffen aufgrund seines Spitalaufenthalts und der lebensgefährlichen Situation. Doch zum Zeitpunkt, als wir die Führung hatten, war der Petersdom nahezu menschenleer. Und dann wirken diese Gemäuer, wirkt dieses gigantische Bauwerk noch viel monumentaler und kolossaler und faszinierender. Also das ist etwas, was ich da mitgenommen habe, neben den vielen Eindrücken, die sich da natürlich dann aufdrängen. Auch die Geschichte des Vatikans ist Ihnen vielleicht gar nicht bewusst. Das ist ja errichtet worden auf den Ruinen einer ehemaligen Arena, eines Zirkus, und zwar nicht des Zirkus Maximus, sondern des Zirkus von Caligula, dem römischen Brutalo-Kaiser, der als einer der Nachkommen von Augustus sein Unwesen getrieben hat, nachher dann Nero, auch er unseligen Angedenkens. Und in dieser Arena sind Menschen umgebracht worden, gab es Gladiatorenkämpfe, gab es aber auch die Verfolgung von Christen, sie wurden dort den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen und so weiter. Kreuzigungen sollen da stattgefunden haben, das ganze Panoptikum des Grauens im Römischen Reich. Und ausgerechnet auf dieser Blutstätte ist der Vatikan natürlich sinnfällig als Ehrbezeugung auch an die Märtyrer errichtet worden, damals von Kaiser Konstantin. Das geht also wirklich ganz, ganz weit zurück ins 4. Jahrhundert nach Christus. Hunderte von Jahren stand da immer die gleiche Basilika im römischen Stil. Dann hat Papst Julius II. Im 16. Jahrhundert das alles niederreißen lassen gegen großen Widerstand. Da musste er sich die Schweizer Garde organisieren, um Beistand sich dazu sichern. Und so ist dann der Vatikan in seiner im Grunde heutigen Form entstanden. Die Führung ist gemacht worden von einem hervorragenden Mann der Schweizer Garde, auch ein Stolz unseres Landes, von Leutnant Zahner, mit großer Sachkenntnis und unglaublichem Wissen, unglaublicher Kenntnis, ein Geburtstagsgeschenk der eigenen Art, das ich da in Empfang nehmen durfte. Und noch begeisterter, noch faszinierter als vorher, ja, stehe ich vor diesem geschichtlichen Denkmal, vor diesem geschichtlichen Monument des Vatikans. Und ich streiche das heraus vor dem Hintergrund, dass ich ja selber gar nicht Katholik bin, sondern Zwinglianer, Protestant. Mein Vater war zwar Katholik, meine Mutter reformiert, deshalb bin ich gewissermaßen doppelt konfessionell aufgewachsen, aber konfirmiert worden. Und nicht minder beeindruckt von der Pracht und auch von der eben gespeicherten Geschichte, von dieser Traditionsgesättigtheit des Vatikans bin ich zurückgekommen. Übrigens zeichne ich diese Sendung jetzt auf in Wien. Ich bin noch in einem Hotelzimmer. Ich hatte gestern einen Auftritt im ORF in einer Diskussion, unter anderem mit Agnes Strack-Zimmermann, der FDP-Politikerin. Es ging ums Thema Aufrüstung, ums Thema Krieg in der Ukraine und da, wo ist der Weg der Europäischen Union zwischen Amerika, Russland, China. Eine sehr interessante und, wie ich meine, in dieser Form eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht mehr häufig anzutreffende Konstellation, denn meistens, vor allem auch in den deutschsprachigen Programmen, ist ja alles sehr, sehr einseitig da zusammengestellt. Also gestern im ORF vielen Dank auch an die Kollegen für diese Einladung zu der interessanten und auch kontroversen Diskussion, die wir da führen konnten. Was sind die wichtigsten Themen? Verzeihen Sie übrigens meine leicht belegte Stimme. Es hat geregnet in Rom und deshalb hat das seine Spuren hinterlassen. Was sind die großen Themen aus Schweizer Sicht? Zum Ersten die Kapitulation der Gewerkschaften bzw. die Kapitulation des Bundesrats vor den Gewerkschaften. Der Bundesrat hat die Linken, die Gewerkschaften jetzt eingekauft, im EU-Dossier. Man ist ihnen sehr, sehr weit entgegengekommen, um die Zustimmung zu erlangen für diesen EU-Unterwerfungsvertrag zum Preis einer weiteren Beschädigung, um nicht zu sagen Teilzerstörung unseres liberalen Arbeitsmarkts. Das ist ja eine der ganz großen Qualitäten unseres Landes und auch eine der fürchterlichen Nebenfolgen dieser immer stärkeren EU-Nähe unserer Politik, dass eben die Schweiz da übernommen hat, diese Regulierungszumutungen, diese Korsette, diese Belastungen, diese Einschränkungen. Und jetzt sind die Bundesräte da den Gewerkschaften sehr weit entgegengekommen, um diese EU-Unterwerfung zu realisieren. Die Wirtschaftsverbände keinen Widerstand. Im Gegenteil, wir hören jetzt da, dass sogar die SVP-Vertreter rausgekegelt werden sollen. Der FDP-Euroturbo Simon Michel scheint darauf hinwirken zu wollen, Magdalena Martullo aus Economy Suisse, sie ist die Vorsitzende der Science-Industrie, sie da wegzubringen, damit die Freisinnigen dann in diesen Wirtschaftsverbänden wieder unter sich bleiben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, denn wenn wir das vergegenwärtigen, die Freisinnigen wollten ja auch bei der Swissair und dann auch bei der CS vor allem unter sich bleiben und das ist ja nicht sehr, sehr gut herausgekommen. Also die Wirtschaftsverbände, vielleicht bald eine SVP-freie Zone, wir werden sehen. Auf jeden Fall stehen jetzt die Zeichen wieder auf starker Annäherung Erinnerung an die Europäische Union durch dieses jüngste Manöver des Bundesrats gegenüber den Gewerkschaften. Ein Interview, das auch interessant ist, vom Bundesrat Ignazio Cassis, dem Außenminister. Seit langem hat er wieder mal eins gegeben. Und dort ist mir aufgefallen, er bezeichnet den EU-Unterwerfungsvertrag als Stabilitätsvertrag. Und da frage ich Sie, meine Damen und Herren, was ist denn daran stabil, wenn Sie einen Vertrag abschließen, den die andere Seite einseitig abändern kann nach Gusto und Sie müssen sich diese Abänderungen gefallen lassen, weil im Konfliktfall entscheidet das Gericht der Gegenseite und wenn Sie nicht folgen, dann gibt es Sanktionen. Das ist ja das Gegenteil von Stabilität, das ist Unterwerfung. Das gibt einer Seite die Möglichkeit, alles zu verändern, so wie sie es eben wollen. Und wir müssen diese Veränderungen schlucken. Das ist keine Stabilität. Ein Vertrag, der Stabilität bringt, ist ein bilateraler Vertrag, ein gleichberechtigter Vertrag, der etwas festschreibt. Aber diese EU-Verträge sind ja per Definition eben dynamisch. Ich würde sagen, ein Vertrag schon rein begrifflich kann gar nicht dynamisch sein, denn das Wesen eines Vertrags besteht darin, eine Situation eben zu fixieren und nicht dynamisch in Fluss zu halten. Aber das sind hier die Offensichtlichkeiten, die in dieser Diskussion immer wieder unter den Tisch gekehrt, unter den Teppich gekehrt werden. Also Ignazio Cassis mit einem Stabilitätsvertrag, der Instabilität bringen will und Instabilität bringen wird, der die Schweiz unter die EU unterwerfen wird. Dann das zweite große Thema, das natürlich zu reden gibt, sind diese Aufrüstungsorgien in der Europäischen Union. Richtig ist, dass man die Verteidigungsfähigkeit stärkt, dagegen ist nichts einzuwenden, aber was mir unheimlich ist, ist das Motiv dahinter. Das ist nämlich eine aggressive Aufrüstung, eine nicht nur gegen Russland gerichtete, sondern neuerdings auch gegen die Vereinigten Staaten von Amerika gerichtete Aufrüstung. Und das macht das Ganze sehr, sehr bedrohlich, so sehr ja an sich die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit etwas Begrüßenswertes ist. Aber in dieser fiebrigen, auch kriegerischen Stimmung, die wir in der Europäischen Union haben, lässt das nichts Gutes offen. Für die Schweiz kann die Devise nur lauten, unabhängig bleiben, neutral bleiben und natürlich die eigene Landesverteidigung stärken, ohne Anbindung an die Europäische Union und auch ohne Annäherung an die NATO. Das ist sehr wichtig. International, da müssen wir im Auge behalten, sie diskutieren wieder in Riad. Also die Amerikaner und die Russen sitzen am Tisch, die Europäer versuchen das irgendwo aus der Bahn zu werfen, stellen sich zumindest gegen diesen Friedensprozess, was die Frage aufwirft, ob die Europäische Union dieses Friedensprojekt nun gewissermaßen seine Identität über Bord wirft. Die Amerikaner also hier in Gesprächen und der Chefunterhändler Steve Witkoff hat sich sehr beeindruckt gezeigt vom russischen Präsidenten Putin, hat gesagt, er sei sehr klug und man werde sich da einigen müssen, der Krieg müsse aufhören und man ist offensichtlich auch bereit zu territorialen Zugeständnissen. Das wird dann in der europäischen und auch in der Schweizer Presse als Kniefall von Trump vor Putin gewertet. Das halte ich für lächerlich. Die Amerikaner, ich meine, man soll die Russen auch nicht unterschätzen, aber die Amerikaner dürfen ebenfalls nicht unterschätzt werden. Aber eben, das ist jetzt in der aktuellen Publizistik ganz weit weg, wenn ich da die Titel lese. Einfangen, einschüchtern, einseifen, Putins Verhandlungstaktiken sind legendär. Politiker gehen ihm immer wieder in die Falle. Ja, so einfach und so klischiert ist es nicht. Mein Eindruck ist eher, dass die EU im Begriff ist und leider auch Teile unserer Zeitungen, unserer Medien, die sind im Begriff, sich da in eine Art Kollektivparanoia hineinzusteigen. Der Papst ist in den Vatikan zurückgekehrt, das haben wir bereits angesprochen und die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr ist der Meinung, dass es zu diesem EU-Unterwerfungsvertrag, zu diesen institutionellen Abkommen kein Ständemehr brauche, also das einfache Volksmehr genüge. Und das ist natürlich in verschiedener Hinsicht bemerkenswert. Bemerkenswert vor allem deshalb, weil hier eine Kantonsvertreterin der Entmachtung der Kantone in diesem wichtigen Abstimmungskampf das Wort redet. Und da fragt man sich natürlich, ja, was machen denn diese Regierungsräte, wenn sie gegen den Föderalismus, gegen den Kantönli-Geist in Stellung gehen? Das ist ja eine komplette Verfehlung des Auftrags. Sie müsste ja sagen, das ist ein, aus ihrer Sicht, das ist ein wichtiger Vertrag, und weil er so wichtig ist, brauchen wir eben Volksmehr und Ständemehr, aber sie sagen eben nur das eine, sie sagen, der Vertrag sei lebenswichtig, angeblich ist er natürlich überhaupt nicht, aber wenn es denn so wäre, dann müssten sie ja konsequenterweise eben für die anspruchsvollere Abstimmungshürde eintreten. Damit kommt natürlich auch ein bedauerlicher, undemokratischer Geist hier zum Ausdruck, eben dieses Herrenreitergehabe, der stille Despotismus dieser Euroturbos in der Schweiz. Ja, der Bundesrat will den EU-Vertrag retten und die EU-Turbos wittern Morgenluft jetzt nach dieser Einigung, wenn es denn eine ist, zwischen den Gewerkschaften und dem Bundesrat. Und eine letzte Meldung ist mir noch aufgefallen. George Foreman ist gestorben im Alter von 76 Jahren. Der frühere Boxweltmeister, der den legendären Rumble in the Jungle gegen Muhammad Ali verloren hat, dann viele Jahre später ein Comeback gab, dann wirklich ein Schwergewicht, auch von der ganzen Körperausstattung her, aber mit einem völlig veränderten Image. Früher war der George Foreman eher ein grimmiger Dreinschläger-Typ, die Herzen flogen da dem Muhammad Ali zu, und dann später in seiner zweiten Laufbahn, mittlerweile ist er auch, war er auch erfolgreich geworden als Unternehmer, George Foreman sozusagen als Boxer der Herzen aufgetreten. Jetzt ist er gestorben, ich glaube Jahrgang 1948 war er, mit 76 Jahren. Ein ganz beeindruckender Sportsmann, und ich kann mich natürlich noch erinnern, als Achtjähriger damals, diesen Kampf, diesen legendären Dschungelkampf zwischen Ali und dem stark favorisierten George Foreman gesehen zu haben. In der achten Runde ist es da, Rope-a-Dope, Muhammad Ali gelungen aus der Defensive. Er war ja wie ein Sandsack, hat sich da quasi abfertigen lassen, bis sich der andere verausgabt hatte, und dann plötzlich mit einer schnellen Schlagkombination schickte er ihn auf die Bretter. Das war so spektakulär damals, ich kann mich gut erinnern, mein Bruder und ich, wir saßen vor dem Fernsehapparat früh morgens, wir dachten, das sei Schiebung, das sei abgemacht, sei unmöglich, dass Ali hier gewinnen könne gegen diesen bis dahin so überragenden George Foreman. Nun, beide sind jetzt im Ring der Ewigkeit angekommen, wo sie vielleicht dann auch wieder einmal die Fäuste kreuzen werden. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis gleich da zur internationalen Ausgabe. Und nicht vergessen, 26. März, unsere Weltwoche Daily Livestream-Einschaltung hier auf diesem Kanal ab 17 Uhr. Bis dann.